Attenzione per favore. Attention please, dai. Attenzione per favore. No silence, please. No video. Silenzio, grazie, dai. No foto. No video. Dai. Thank you.
Hallo, willkommen bei Addis Live. Ich bin Marita Urvermöhlens und mir gegenüber sitzt heute Johannes S. Sistermans. Hallo Johannes, wir sind per Du.
Hallo Marita.
Schön, dass
Hallo.
Wir hier sitzen.
Ja.
Was haben wir gerade gehört?
Wir haben gerade gehört, wo in einem Stadion, in einem Fußballstadion, der Stadionsprecher die 60.000, 70.000 Besucher des Freundschaftsspiels Deutschland-England in Brüssel 2016 darum bittet, für eine Schweigeminute doch einen Moment ruhig zu sein. Es war gerade ein Attentat mit vielen Toten in Brüssel passiert, 2016, und es war ein aktueller Anlass, dass sich jetzt der Stadionsprecher oder überhaupt dieser Fußballverein dazu entschlossen hat, eine Schweigeminute einzulegen.
Und jetzt kommen wir direkt zu dir. Was ist deine Arbeit? Was machst du überhaupt?
Ja, was mache ich überhaupt? Ich arbeite mit Klang. Ich kreiere Räume mit Licht, mit Materialien. Ich mache radiophone Hörstücke. Die kommen aus der Entwicklung von einem Hörspiel, von der Hörspielentwicklung her. Dann bin ich gleichzeitig Performance-Künstler, also heißt, ich führe selber auf, ich arbeite mit der Stimme, ich singe Raumtöne, das sind Eigenfrequenzen eines Raumes. Ich arbeite mit Stretchfolie, die ich mir übers Gesicht ziehe und versuche unter der Folie, also man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Frischhaltefolie, es ist nur nicht so klebrig, diese Folie. Das ist die Folie, wo Europaletten mit Waren angeliefert werden für Großmärkte oder für Supermärkte, mit denen arbeite ich. Und es ist ein sehr dankbares Material. So, das heißt, das sind Beispiele und im Prinzip, ich arbeite mit allem, was mir in den Sinn kommt und was mich reizt, was mich aus der Reserve holt.
Was hat dich daran gereizt, an dem Projekt, was wir gerade gehört haben? Das ist ja ein Moment, den jeder wahrscheinlich kennt, eine Schweigeminute. Man denkt, es würde alles sehr leise sein und auf einmal hört man, du hast irgendeine Geräuschkulisse, die wir eigentlich als normale, wenn wir in diesem Stadion sind, überhaupt nicht hören. Was ist dein Anliegen und wie machst du es?
Dieses Anliegen ist, mit Schweigen, mit dem persönlichen Schweigen zu arbeiten. Ich habe eine Komposition gemacht von 12 Minuten. Das war ein Auftrag für eine Passage, die in Wien ist. In Wien ist die gesamte Kultur, die zeitgenössische Kultur, in einem Museumsquartier zusammen. Das sind alte Bauten, das sind die alten Ställe von Kaiserin Sissi und Franz. Die sind alle umgebaut worden als Kunstorte. Und da gibt es einen Durchgang, der nennt sich Tonspur. Und in dem wird über 8 Lautsprecher, die oberhalb des Kopfes hängen, Kompositionen eingespielt. Und das Publikum geht täglich, gehen hunderte von Leuten dadurch und hören das. Also man bleibt stehen, wenn man will, aber man passiert es eben und läuft hindurch. Der Anlass für diese Komposition ist, dass ich sowohl Klänge, wo Menschen zum Schweigen finden, haben möchte oder gebeten werden, eine Schweigeminute zu machen. Und gleichzeitig, wo ich sage, es gibt Klänge, die in ein Schweigen hineinführen oder auch wieder aus einem Schweigen herausführen. Es geht nicht so vorrangig um Stille bei mir. Es geht einfach um das Stillwerden, das Innehalten. Und dann passiert ja ganz, ganz viel für den Menschen selbst im Inneren, von dem nie ein anderer erfährt, was je passiert ist. Und dieses Schweigemoment finde ich sehr kostbar.
Also ich habe das jetzt auch gerade so empfunden, mir wird irgendwie eine neue Welt eröffnet. du sprichst ja auch gerne von Räumen. Und da ist ein neuer Raum, der eröffnet wird, von dem ich eigentlich nicht wusste, dass es ihn gibt. Wenn ich es hätte sehen können, würde ich sagen, du machst etwas sichtbar, was ich vorher nicht gesehen habe. Und jetzt machst du etwas hörbar, was ich vorher nicht gehört habe. Aber dadurch wird auch was sichtbar, dass man eben auf einmal den Raum ganz anders betrachtet.
Also man kann, wir sind eigentlich schon ziemlich nah. Du bringst mich jetzt im Gespräch auch auf dieses, was einer der Hauptmotive für mich ist, eine Raumbefragung. Ich will wissen, was ist überhaupt ein Raum? Wir nehmen das immer als so selbstverständlich. Und was kann ein Raum für mich schaffen? Was ist ein Raum für uns? Wir bewegen uns dadurch und verlassen ihn. Und ja, wir waren da und waren da und das wissen wir denn alles. Aber was passiert in einem Menschen, wenn er da ist? Was ereignet sich für den Einzelnen dann? Und dieser Raum ist für mich eine ganz entscheidende Konstante, die ich natürlich sehr mag und gleichzeitig auch gerne immer mal wieder überkommen möchte. Ich möchte das auch verlassen können, aber man kann es ja schwer.
Hast du auch schon mal Dinge erzeugt, von denen du keine Ahnung hattest, dass das daraus entsteht? Du hattest was ganz anderes vor und dann ist etwas daraus entstanden, wo du niemals mit gerechnet hättest? Oder weißt du ungefähr, was dich erwartet, wenn du an deine Arbeit gehst?
Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß so locker die Ingredienzien, ich weiß, womit ich was arbeiten will. Die meisten Projekte bei mir sind Auftragsarbeiten, das heißt, man schreibt vorher einfach mal ein Exposé und sagt, was man überhaupt vorhat. Das ist konkret und aber auch unkonkret. Es ist alles, was das betrifft. Ich weiß viel, aber ich weiß eben nicht alles. Und wo ich dann auskomme, das ist dann der Arbeitsprozess. Das ist dann der Schaffensprozess. Ich beginne mit Material und dann lasse ich mich darauf ein. Und im Hinhören, im Spüren, im Fühlen, im Merken, was ist es für mich, fallen dann meine Entscheidungen. Und einer meiner Überzeugungen, die mich leiten, ist, ich kann nur mit einem Klang etwas machen, der vorher etwas mit mir gemacht hat. Ich kann mit einer Farbe nur etwas tun, die vorher etwas mit mir gemacht hat. Das heißt, mit mir machen, mich erreicht hat, mich berührt hat, die ich empfinden konnte, die mich vielleicht in eine Besessenheit gebracht hat, unbedingt das und das damit zu tun. Ja? Also ich rede ja nicht selten davon, dass ich auch eine Klangbesessenheit habe. Natürlich, klar. Also das ist schon so. Also ich muss schon entscheiden, wenn ich einen Klang nicht hören will, dass ich ihn jetzt nicht hören will und auch nicht brauche.
Und du glaubst eigentlich auch gar nicht an die Stille. Wenn du irgendwo bist, wo es still ist, dann weißt du, diese Stille ist nur ein Gefühl, in das man noch nicht tief genug hineingegangen ist. Kann man das so sagen?
Das stimmt, aber nicht, dass ich jetzt, ich kann nicht sagen, ja, nicht, dass ich nicht an die Stille glaube. In meinem Selbstverständnis gibt es nichts, was ich glauben müsste. Es gibt keine Person, der ich folgen möchte, weil jeder Mensch andere Erfahrungen macht. Und ich kann nicht in einem anderen Menschen seine Erfahrung verehren oder anbeten oder zutiefst anerkennen oder ihr folgen, weil das ist immer noch dieser andere Mensch. Und ich bin auch ein anderer zu dem, was diese Person, diese Frau, dieser Mann machen. Und ich mache mich auf meinen Weg. Und diese Wege, das braucht Zeit. Das braucht wirklich viel, viel Zeit, viel Aufmerksamkeit, viel Schreiben. Ich zeichne, aber ohne, dass ich jetzt das Bewusstsein hätte, ich wäre Maler. Aber ich mache es. Und ich frage niemanden, ob ich Maler bin oder ob ich es darf oder nicht. Weil das interessiert mich überhaupt nicht. Also nicht, dass mich nicht interessiert, was ein anderer Mensch sagt, sondern es interessiert mich nicht, ob ich für einen anderen das ich tue. Ich mache.
Deshalb hast du auch viele Begrifflichkeiten für dich. Klangkünstler, Komponist, Performer, um nur einige zu nennen. Trifft es das so ungefähr oder...
Aber mittlerweile sage ich, ich halte mich in diesen Bereichen auf. Mhm. Klangkunst, Komponist, Musiker, Raumkünstler oder was auch immer. Aber ich kenne keinen Begriff, der all das, was mich interessiert, abdeckt. Mhm. Und Begriffe sind Begriffe. Ich nehme sie einfach mal nur als eine schnelle Kommunikation. So eine schnelle erste Verständigung.
Mhm. Und wie kommt man auf die Idee, sich beruflich, ich nenne es ja Beruf jetzt, es ist wahrscheinlich eher eine Berufung, aber... Du magst ja nicht konkrete Feststellungen, glaube ich, sondern auch das wirst du dir wahrscheinlich...
Dass ich das nicht mag, ich kann es gar nicht.
Du kannst es nicht.
Ich muss ehrlich zu mir gegenüber sein. Ist das eigentlich klar oder ist das eigentlich bewusst, dass mit jeder Festschreibung, also mit jedem Titel, mit jedem Begriff, ich bin der und das und das und das, begrenze ich mich? Mhm. Das heißt, ich bin dann nicht nur, aber ich bin dann der Komponist. Und jetzt gibt es nicht wenige in solchen Gesprächen, auch in Artist-Talks von Ausstellungsbesuchern, die dann fragen, was ich denn nun sei oder die mich auf einen Grenzgänger festlegen wollen. Dann muss ich leider sagen, diesen Menschen, was sie bisher noch nicht bedacht haben, vermute ich mal, Grenzen gibt es nur, weil wir vorher festgelegt haben, wo etwas beginnt und etwas endet. Und wenn ich da nicht drin hineinpasse, bin ich auf einmal der Grenzgänger. Aber ich bin deswegen für diese Menschen nur Grenzgänger, weil ich deren Grenze offensichtlich überschreite. Aber dann muss ich den Menschen sagen, ich habe nicht eure Grenzen. Und deswegen bin ich auch kein Grenzgänger.
Wie hast du zu dieser... Also wie bist du geworden, was du heute bist? Wie hat das angefangen? Also wie bist du auf diese Idee gekommen? Du warst ja irgendwann mal jemand, der vor der Frage stand, so nach dem Motto, die Schule ist vorbei, lerne was Vernünftiges. Ich weiß es nicht, das ist so der übliche Satz, den man zu hören bekommt. Und dann auf einmal kommst du und was machst du? Also wie findet man diesen Weg?
Also wie man den findet, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann es ein bisschen umschreiben. Aber sagen wir mal so, ich war von zu Hause aus nie forciert. Es hat niemand gesagt, mach einen anständigen Beruf. Weil ich habe mit 9 Jahren mit Akkordeon begonnen. Mhm. In der Schule höre ich eine Schulkameradin spielen. Die packt auf einmal den großen Koffer aus. Ich sehe es das erste Mal. Die spielt brillant. Und ich war sowas von hingerissen. Ich gehe nach Hause und sage zu meinen Eltern... Das will ich auch können. Haben meine Eltern gesagt, wo ist der nächste Lehrer? Ich habe dann ihren Lehrer auch bekommen und bin dann 10 Jahre ganz stramm einmal die Woche zu meinem Lehrer gegangen. Der war in Fußläufigkeit. In Köln haben wir gewohnt und dann habe ich jeden Tag auch üben können. Und ich bin auch, es hieß immer durch die Pubertät, da kommen große Veränderungen. Die kamen natürlich, aber ich bin beim Üben geblieben. Ich habe das nie vernachlässigt. Es war wirklich ein toller Lehrer. Einfach ein sehr, sehr pädagogisch, sehr talentierten. Wie willst du einem 12-Jährigen eine Viertelnote erklären, wenn man noch keine Bruchrechnung hatte? Oder einem 10- oder 11-Jährigen, ja? Das geht alles nicht. Also er fand wunderbare Beispiele, also ganz konkret und spielerisch. Mit Puppen und mit Papier. Wir haben geschnipselt, wir haben gebastelt und so weiter. Gut. Dann wurde ich 18. Ich wusste immer noch nicht, was ich tun wollte. Ich bin immer zur Schule gegangen, weil ich keine Idee hatte, was soll ich werden. Also machen wir Schule. Dann habe ich Zivildienst gemacht und dann währenddessen kam die Idee, ach, ich probiere mal eine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule. Da kommt man ja nur mit einer Aufnahmeprüfung hin und nicht mit einem Abitur. Man kann auch schon mit einer mittleren Reife Musik studieren. Und ganz Begabte brauchen gar keine Schulbildung. Die kommen an die Hochschule und kriegen nur noch Musikunterricht. Ich habe dann das geschafft. Das war auch schon fantastisch. Von 100 Bewerbern oder 98 Bewerbern gab es 9 Studienplätze. Es hat geklappt. Mhm. Wunderbar. Das Leben begann. Ich wohnte in der Kölner Altstadt, unweit neben St. Martin, hinterm Strickstrumpf. Also da, das war wirklich fantastisch für mich, fußläufig zur Musikhochschule. So, und dann habe ich erstmal Musiklehrerexamen gemacht. Ja, was mache ich? Ich wusste aber auch, dass ich kein Musiklehrer werden wollte. Parallel dazu bin ich mit der Kompositionsklasse von Maurizio Kagel in Kontakt gekommen. Erst als Darsteller und dann ging es los mit Ideen, Komposition oder neues Musiktheater, wofür er stand. Also altes Musiktheater ist Oper, neues Musiktheater ist, wenn man das, womit man Musik macht, selber theatralisiert. Also es ist ja völlig anachronistisch, heute im Frack ein Musikinstrument zu spielen. Es wird aber getan, alle großen Orchester spielen im Frack, ohne Funktion, das sind 150, 200 Jahre her, dass man das so tat. Und daraus könnte man ja das könnte eine Substanz für ein Spielen mit Zeit, mit Kleidung, mit Musik machen sein. Und dann ist man im neuen Musiktheater. Also das Theatralische am Musik machen. Tja, dann hatte ich das gemacht, dann habe ich da ein Examen gemacht, Diplom in der Kompositionsklasse. Da wusste ich aber auch nicht, wo der Hase läuft. Und dann traf ich auf einen Professor, der mich ansprach, ob ich bei ihm nicht eine Dissertation schreiben wolle über Opernregie im Fernsehen beispielsweise. Ich spreche jetzt von 1984. 1985 ist RTL überhaupt erst gegründet worden. Es war alles komplett neu. Und darum ging es darum, gibt es ein Regiekonzept, dass man Oper, die traditionelle Oper im Opernhaus, im Fernsehen übertragen kann. Und wie sieht sowas aus? Ich habe mir 5 ausgesucht, 5 verschiedene Regisseure, 5 verschiedene Studioproduktionsarten und habe dann die Doktorarbeit geschrieben. Und dann, so mit Anfang, Mitte 20, da ging was langsam los. Mal hier ein radiophones Hörstück und da mal eine szenische Sache und hier. Und was dann losgeht, ist, du musst etwas anbieten. Du musst als Künstler sagen, was du willst. Wenn du nichts anzubieten hast, dann ist da nichts. Es weiß ja keiner, was du willst. Das kannst nur du wissen. Und dann musst ich es anbieten. Und so langsam wuchs ich dann in die verschiedenen Kanäle rein. Ein bisschen, zu der Zeit wohnte ich in Baden-Baden, Theatermusik gemacht fürs Baden-Badener Theater, dann war ein Fernsehspielfilm Musik komponiert für Südwestrundfunk Fernsehspiel und so langsam kommen dann Kontakte und dann kommt man weiter. Und alles andere, es ist ja nicht so, dass man 3 Jahre was wie in einem Handwerksberuf lernt und dann kann man das meiste, nicht alles, denke ich mal, aber man kann ganz viel und kann dann eben arbeiten in dem, was man gelernt hat. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Man lernt immer, man muss immer dazulernen, man muss sich immer öffnen und das war der Weg in aller Kürze.
Und du hast eben den Begriff Handwerk benutzt, was ich auch immer schön finde, wenn Kunst und Handwerk so auf einer Ebene sind. Aber was genau ist dein Handwerk? Also was arbeitest du, damit du mit diesen Klängen eine Materie schaffst, von denen wir auch etwas hören? Also was ist deine Technik? Beim Maler weiß man, der arbeitet mit der Leinwand, mit Ölfarben, mit Pinsel. Womit arbeitest du? Also kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
Wenn ich arbeite ja auch genauso gut mit den herkömmlichen Instrumenten. Da weiß ja jeder, was man lernen muss, um sie zu spielen.
Ja.
Ich arbeite aber auch mit, was hier zum Beispiel hier im Studio hängt, mit Basaltlavasteinen, da weiß man gar nicht, was man damit dann macht. Die finde ich in Main in der Eifel beispielsweise, in Steinbrüchen. Das ist meist Abfall. Da arbeite ich dann zum Beispiel mit Klöppeln, mit Schlägeln, wo man auch Trommeln schlägt oder sowas. Der Basaltlavastein hat Millionen von kleinen Luftbläschen, die im Moment der Eruption ja eingefangen ist. Und diese Luft bringe ich dann mit diesen Klöppeln zum Schwingen. Also das ist so eine Technik, das findet man denn selber. Die Frage ist ja, wie kriege ich Klang daraus? Oder wie klingt das? Und dann noch die Frage, gefällt mir das? Will ich damit arbeiten? Wenn nicht, dann lasse ich das Material ja auch. Also, auch das muss immer was mit mir zu tun haben, sonst kann ich wiederum nichts mit dem zu tun haben. Ja, wenn du jetzt die Seite ansprichst mit elektroakustischer Musik, dann ist es meist so, entweder arbeitet man mit Klängen, die der Computer generiert, da kauft man fertige Programme. Das andere ist, dass ich aber sehr, sehr viel selbst aufnehme. Ja? Also ich bin jetzt zum Beispiel bei einem Stück, das heißt Raumtief, dann will ich in die Tiefe eines Raumes hören. Aber nicht eines nahen Klanges. Also, ich habe das dem österreichischen Rundfunk angeboten. Die haben zugeschlagen. Also, ich habe angefangen zu komponieren. Ich habe eben Aufnahmen gemacht dafür. Das ist mal so ein Beispiel von wegen Handwerk. Das heißt, das Handwerk beginnt schon mit den Ohren zu hören. Ich muss es ja erstmal. Also, ich bin auf dem Rockefeller Center auf der 69. Etage und höre ganz Manhattan. Und da ist ein oben auf dem Dach, ist oben kein Dach drauf, sondern nur Glas drumherum, und ich kann so zwischen Schlitzen kann ich in das ganze Geschehen von Manhattan hören, und man hört ganz entfernt ganz kleine Klangereignisse. Okay, die Feuerwehrsirene hört man leicht, aber was da unten los ist, mal schreit einer, mal ruft einer, mal fällt eine Tür, mal knallt was. Und dann hört man mal Radio oder man hört einen Knackser oder sowas. Aber man hat immer diesen Wahnsinnsraum. Das ist unglaublich. Also das ist zum Beispiel, da muss ich gar nicht mehr viel tun.
Und womit, wie fängst du den Klang auf? Womit?
Ich habe 360 Grad Aufnahmemikrofone, die eben dieses Ganze abbilden, den
und
Raum.
Und das hast du auch in dem Fußballstadion gemacht? So auf diese
genau.
Art und Weise.
Ja. Mhm. Dann, das habe ich oft dabei. Und mittlerweile ist das alles so klein, die Materialität. Mhm. Die kriege ich in eine Handtasche oder in eine Jackentasche.
Ja. Es ist einfacher geworden jetzt für
es
dich.
Es ist einfacher geworden und es sieht keiner mehr, dass ich aufnehme.
Ja.
Alle denken, wenn ich die zwei Stöpsel in dieses Ohr tue, ich höre. Nein, ich höre nicht, sondern ich nehme auf.
Also wir können sozusagen durch deine Kunst die Welt mit deinen Ohren hören und sehen und spüren.
Und ich würde es ein bisschen erweitern und sagen, ein anderer kann es hören, was ich an diesem Hören spannend und interessant finde, was ich zum Hören weiter trage.
Okay.
Es braucht ja niemand mich, damit er hört. Und das ist dann mein individueller Zugang zu diesem Klang, zu diesem Konzept. Und das hört.
Und dann bietest du mir diesen Klang an als Zuhörerin. Was dieser Klang dann mit mir macht, ist nicht deine Absicht, mir vor die Füße zu legen, sondern muss ich selber finden. Ist es so?
So ist es. So ist es. Ich mache ein Angebot, und es ist tatsächlich so, also das frage ich mich natürlich auch immer wieder, sage ich mir auch immer, nimm es als eine Form des Miteinandersprechens. Nur nicht im direkten Zweiergespräch, weil ich ja noch komponiere. Aber wenn die Komposition dann fertig ist, spreche ich schon. Ich spreche damit, was ich getan habe. Und ich spreche zu jedem, der hört. Ja.
Ist das jetzt, ist der Ansatz eher philosophisch oder ist der Ansatz eher Wachheit hervorzurufen, die du, also, ich glaube, dass du manchmal ja auch etwas sagen möchtest mit den Dingen. Es ist zwar jedem selber überlassen, was er daraus macht, aber du hast auch ein Bedürfnis, genau diesen Klang zu transportieren. Damit willst du auch irgendwas sagen, vielleicht.
Ja.
Geht das eher für dich in die philosophische Richtung, was dann entsteht im Miteinander, wenn wir jetzt zusammen mit vielen Menschen diesen Klängen zuhören, jeder hört was anderes? Ist diese Botschaft philosophisch, weil sie so unendlich ist, oder möchtest du auch aufrufen zu etwas mit zum Thema, du hast auch über Klima, Nachhaltigkeit, da sind schon auch andere Themen, politische Aussagen, gesellschaftspolitische Inhalte, die du zwar dann in der Bewertung jedem überlässt, aber die du auch auf den Weg bringen möchtest. Also es ist nicht nur jetzt Kunst im Sinne von Vergeistigung, sondern auch ganz nah am Leben, ganz nah am Geschehen, ganz nah am Puls der Zeit.
Also ich erlebe das, was ich tue, immer ganz nah am Leben, also an meinem Leben. Und ich sitze nicht da und denke nach, was muss ich tun, um in diese Richtung, in diese oder in jener Richtung zu agieren oder etwas zu initiieren, sondern ich bin der fühlende Mensch, ich bin der empfindende Mensch in diesem Moment. Und das ist mein Ausgang. Und das entscheidet auch darüber, ob ich etwas mache damit oder nicht. Und der andere ist auch der Empfindende und Fühlende. Und der kann seinen Weg dazu finden. Und es ist nicht, dass ich denke, das wäre, ich müsste jetzt was Philosophisches tun oder das wäre zu philosophisch oder dass ich mir etwas verbiete. Das tue ich eigentlich nicht. Es ist wie immer wenn man etwas anbietet, gibt es auch jemanden, der etwas gerne angeboten haben mag. Das heißt deswegen aber nicht, dass man alles kennt und weiß und versteht, was das an, was der andere. Wie jede Modezahl, jedes Jahr was Neues rausbringt, da gibt es auch vieles, was direkt nicht verstanden wird, aber er macht es. Natürlich macht er es jetzt für eine andere Verkäuflichkeit als ich jetzt und für ein riesen Publikum oder für ein vermögendes Publikum. Aber es ist dann schon derjenige, der auf diesen Entwurf, diese neue Kleider, die Couture eben reagiert. Das heißt, man muss auch immer etwas von sich mitbringen, wenn man in ein Gespräch hineingeht. Mhm. Weil sonst ist es kein Gespräch, sonst ist es ein Monolog eines anderen, dem man zuhört. Ja. Und das ist, was ganz oft vergessen wird, dass eben in der Kunst auch die andere Seite wirklich, die ist nicht nur eingeladen, sondern bitte melden, bitte sprechen, bitte sagen, bitte fühlen, bitte mitgehen und sehen, ob man sich darin wiederfindet. Vielleicht ist das im Moment mal etwas konkret auch jetzt live hier musikalisch zu zeigen, zu realisieren. Es gibt die Komposition, die aus Anlass der Schweigeminute entstanden ist. Und diese Schweigeminute ist auf der Homepage von der Tonspur, die ich in Wien realisiert habe. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich diese Komposition auf deren Homepage abspielen lasse. Dann übertrage ich die in einen, der nennt sich, das Gerät ist ein Transducer. Das stellt man sich vor, sagen wir mal so, fast so groß wie eine Faust und auch im Umfang einer Faust. Und dieser Transducer überträgt jetzt meine Komposition von der Homepage auf meinem Handy verlinkt. Und von meinem Handy spiele ich meine Komposition ab, aber man hört sie nicht in dem kleinen Lautsprecher des Handys, sondern über Bluetooth übertrage ich diese Komposition dann auf die Fensterscheibe. Das wird vielleicht noch nie einer gehört haben.
Spannend, spannend.
Ja, und gleich sage ich denn, durch die Fensterscheibe kann man eben nicht nur hören, nicht nur schauen, sondern auch hindurch hören. Aber gleich mehr dazu. So, ich gehe jetzt hier an das Fenster und starte den Sound und wir hören jetzt rein in die Komposition mit dem Stadionsprecher, der die 60.000 Besucher darauf hinweist, dass jetzt eine Schweigeminute bitte kommt für die Ermordeten in Brüssel 2016.
Familien und Freunde sowie als deutlich sichtbares Zeichen unserer starken Zusammengehörigkeit bitten wir um eine Minute des Stillgedenkens.
So, und während jetzt die Fußballfreunde versuchen, das stille Gedenken zu realisieren, man hört, das schaffen sie nicht, sie sind laut, mache ich mal die Fensterscheibe auf und jetzt hört man eben die Komposition auch von außen. So, das heißt, wir hören jetzt den Klang, draußen fährt ein Auto vorbei, wir hören jetzt den Klang durch die Fensterscheibe in den Außenraum. Das heißt, ich kann mit diesem Transducer auch eine Durchhörbarkeit realisieren. Und hier zum Beispiel, das ist die Friedensglocke in Kyoto aus Anlass des ersten Atombombenabwurfs am 6. August 1945. Und was wir jetzt zum Schluss hören, ich gehe jetzt mal wieder weg mit dem Transducer von der Fensterscheibe, ist eine ganz, ganz tiefe, mit die tiefsten Töne auf einem Flügel, den man spielen kann, die fast gar keine Frequenz mehr sind, sondern nur noch ein, man hört das einzelne Wabbern und so weiter. Ja. Also auch ein Moment des Innehaltens, es ist kein ruhiges Moment. Ja. Und ein inneres Schweigen ist eben auch sehr, kann sehr unruhig sein, sehr bewegt sein. Wir stehen zwar still und stumm, wie wir das ja kennen, aber es ist eine sehr aktive Angelegenheit.
Also, das macht wirklich was mit einem, auch wenn ich jetzt nicht erklären kann, was es ist, aber es macht etwas. Und,
guck mal, jetzt sind wir doch an dem Punkt, wo ich sage, das ist mein Sprechen. Darüber kann ich jetzt, du gehst in deiner Empfindung, bleibst da, solange du möchtest, entscheidest irgendwann mal, ob du je darüber sprechen möchtest oder nicht. Ja, das bleibt alles bei dir. Und diese Freiheit hast du und damit gehst du und damit hast du etwas für dich. Und ich kann jetzt vorher statuieren mit Texten und Absichtserklärungen, was ich will. Wenn es dich nicht erreicht, spricht es nicht zu dir.
Und jetzt sind wir eigentlich bei dem, warum es Kunst überhaupt gibt und warum Kunst so wichtig ist. Wir brauchen Reflexionsflächen oder Bildsprache oder was auch immer. Wir brauchen irgendwas, womit wir uns das Leben erklären, womit wir das Leben vielleicht spüren oder womit wir mit Gefühlen umgehen. Vielleicht ist es so einfach, oder?
Ja, ob das einfach ist, weiß ich jetzt nicht. Das muss jeder für sich selber finden. Aber ich glaube, Kunst kann etwas, und zwar die Befreiung von Erfahrungen eingezäunt in Worten. Weil unsere Worte sind ja nicht unsere Erfahrung, ist ja nicht unser Erleben. Unser Beschreiben ist ja schon ein Beschriften. Also für den, der darüber vielleicht noch nie nachgedacht hat, wenn ich Kunst mache, dann bin ich nicht im Beschreiben, sondern im Schreiben. Das heißt, jeder kennt das. Jeder ist in seiner Briefmarkensammlung oder in etwas, was er gerne tut, tief drin. Und da ist er nur da. Und wenn jetzt jemand kommt und ihn anspricht im Garten, was machst du da, was hast du da getan? Dann tritt man raus aus diesem Tun und kommt ins Schauen auf das, was man gerade gemacht hat und sagt, ja, hier habe ich jetzt gerade das und das getan. Das heißt, aus dem Schreiben, aus dem Tun, kommt man ins Beschreiben. Damit tritt man raus aus etwas. Aber das Ideale ist jetzt, und was du eben beschrieben hast von dir, du warst drin in etwas. Und du warst nicht außen und hast auf dich geschaut, was bei dir passiert. Das hast du erst gemacht, als du gerade mir erzählt hast, was in dir abgelaufen ist. Und diesen Unterschied, das ist für mich ein Ausdruck von Kunst, nicht nur, von ganz vielem. Anderen kann man kann ja in allem letztlich so tief drin sein und nicht mehr herausfinden. Und irgendwann kommt einer, macht die Tür auf und sagt, oh Gott, wo war ich denn jetzt? Ja. So, und dieses Moment. Und dann ist die Kunst das, was verhandelt wird. Dann ist Kunst eben nicht Erde umgraben, dann ist Kunst nicht riechen oder vielleicht doch, aber dann ist Kunst eben, das hat die Freiheit der Mittel. Da kann alles, man kann mit allem etwas tun, zu was im Moment die Person sich hingezogen oder was sie tun möchte, aus, sagen wir mal, aus Widerwillen, aus Freiheit, aus aufklärerischem agieren wollen oder auch was auch immer. Ja? Ich habe hier von Nanyon Paik ein das hier, das ist von Mami und Pike ein Becken, also das, wo der Schlagzeuger auf diese Bronzescheibe draufschlägt. Da hat er im Studio genommen und hat dies quer durchs Studio geschmissen. Ich kann es jetzt nicht rumdrehen, weil die Delle ist hinten drin. Ja? Mhm. Und was ist Kunst? Kunst ist eben auch braucht keine Rechtfertigung für das, was man tut. Man macht es.
Aber dann müsste es für dich doch eigentlich völlig unverständlich sein, dass es Kunstkritiker gibt, die Kunstwerke kritisieren, die die positive oder negative Kritiken haben, die sie uns erklären, interpretieren und uns vorschreiben, wie wir sie zu sehen haben. Das sind doch dann alles Dinge, die eigentlich völlig das Gegensätzliche von dem sind, was du gerade gesagt
richtig.
Hast.
Das ist die Interpretation.
Mhm. Eines Einzelnen.
Inter meint ja schon zwischen. Mhm. Und Prätation ist eine Schublade, die man dazwischen legt, zwischen dem Kunstwerk und dem der Wahrnehmung und der Beschreibung dessen. Mhm. Beschreibung dessen, ja. Mhm. Und das ist schon richtig. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Kunstkritiker eine ganz hohe Macht haben, dieses institutionalisiert, ja, es gibt Kuratoren, es gibt Direktoren und was die finden, wird dann auch zur großen Kunst. Mhm. Aber das ist nicht alles.
Das ist eine Meinung.
Das ist eine Meinung und ich kämpfe nicht dagegen, beispielsweise. Die haben möglicherweise ihre Berechtigung, aber ich investiere keine Energie in gegen etwas, weil dann komme ich auch nur bis zu meinem Gegenstand, wogegen ich bin, und komme auch nicht weiter. Daran möchte ich nichts, da möchte ich gar keine Energie verlieren.
Und jetzt werden natürlich viele Künstler sagen, wenn du dir das erlauben kannst, ich kann es mir nicht erlauben, würden manche sagen, weil ich brauche positive Kritik und positive Bewertung, damit ich von meiner Kunst leben kann. Jetzt kommen wir wieder zu diesen realistischen Vorstellungen, dass Kunst verkäuflich sein muss, um als Künstler überhaupt leben zu können. Jetzt wird es wieder kompliziert für die Kunst. Also das ist schon schwierig alles.
Das ist eine Dimension, die entscheidet ja jeder für sich, wie sehr die hineinspielt in seine Arbeit oder nicht.
Ja.
Aber ich kann einfach nur sagen, ich in dem Sinne mache ich keine Auftragsarbeiten. Ich arbeite zusammen mit, also keine, mein Kopf ist nicht ausgerichtet, was verdiene ich damit? Was kann ich damit umsetzen oder wer kauft das? Mehrheitlich sind das alles Auftragskompositionen oder Auftragsarbeiten, die ich mache. Und die ganze Popmusik schreibt sich ja die Finger wund nach dem einen Welthit. Ja, und in der Familie wird auch immer mal Spaß. Ich habe gesagt, wir warten immer auf deinen Durchbruch, deinen Welthit, den du hier mal schreibst. Warum kommt der nicht? Ja, genau. Ich habe da nichts gegen, dass man das alles tun kann. Es ist ja auch wunderbar. Es gibt ja auch ganz schöne Sachen, die dabei herauskommen. Und es gibt auch Sachen, die ich gar nicht brauche. Also auch das ist für sich genommen ein Bereich, der existiert und der darf auch existieren, aber es ist nicht meiner. Ne? Also das heißt, natürlich, ich habe solche und solche Zeiten. Ich habe ganz dichte Zeiten, ich habe ganz enge Zeiten und ich habe ganz weite Zeiten, aber die sind auch sehr willkommen, weil da kann ich das Atelier mal aufräumen oder auch mal einfach nur so in Klänge reinfallen, die mir gefallen. Oder ich gehe raus in die Natur, setz mich auf einen Baumstamm und setz mich ans Wasser und höre einfach nur zu. Zuhören und aufmerksam sein. Und das ist schon so ein Weg, ja.
War das auch der Bestandteil deiner Arbeit, als du in Australien warst letztes Jahr?
Oh ja, unbedingt. Unsere Frage war, die uns überhaupt dahin gebracht hat, war, wie entsteht Neues? Ich scheine wieder an so einem Punkt zu sein, wo mir mein bisheriges, wie soll ich sagen, was ich bisher getan habe, das fragt mich danach, was möchte ich tun, was muss ich tun? Also ich bin an der Stelle, wo ich wieder sage, wie geht's weiter? Was soll sich verändern? Und dieses Verändern passiert nicht mit dem Kopf. Dafür muss ich mich nicht hinsetzen und überlegen, das ist der falsche Weg, weil das entscheide ich gar nicht über den Kopf. Das entscheidet mein meine Intensität, mein Wunsch nach angezogen werden, genährt werden von Farbe, von Unerklärbarem, ja, von Utopischem, was ich selber so noch nie gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel jetzt seit 2,5 Jahren angefangen, mit Phosphorfarbe zu arbeiten, ja. Und ich bin dabei, also das wird ein nächster großer Komplex für mich. Also dass ich mit Farbe arbeite, dass ich in Räumen auch von Konzert oder Performances mit Licht arbeite und irgendwann gibt's ein Blackout und dann glüht nur noch diese Phosphorfarbe, die ich vorher aber auf ganz langen Bahnen gezeichnet habe und so weiter, ja. Und das eine Auswirkung davon ist hier auf dem, das zum Beispiel hier, das sieht jetzt so klein aus, ist aber nicht mit dem Edding gemacht, sondern ist tatsächlich, sind Bahnen mit Phosphorfarben, die ich über Dinge hänge und über das Instrumentarium und dann kommt ein Blackout und dann sieht das aus, wie es aussieht, ja. Mhm. Also das heißt, für mich geht gerade was, irgendwas geht zu Ende und irgendwas geht auf. Und dem folge ich eigentlich mehr, als dass ich jetzt sitze und überlege, was muss ich tun. Ich brauche da nicht überlegen. Ich muss nur fühlen und empfinden, wo bin ich jetzt gerade, was verlangt das Material von mir, wohin zieht mich das? Oder wohin bringt mich das in, was ich bisher noch nie vermutet habe, noch nie geahnt habe, was macht das mit mir? Und dann tue ich das mit dem Material. Und dann mache ich anschließend eine Performance damit. Also ich bin dabei zum Beispiel auch, dass wir uns als drei Musiker, die wir in diesem ABE-Ensemble sind, dass wir uns damit quasi kostümieren. Aber solange wir das tun, ist das bei Licht und das Publikum weiß gar nicht, was gleich passiert, wenn es in einem Blackout kommt, ja. Und wenn man dann aber sich bewegt, und das ist, das hat die Qualität von Butterbrotspapier, also das ist Entwurfspapier, wo Maler drauf malen. Und dann knistert das ganz leicht, ja. Und in Australien zum Beispiel jetzt, das ist einer der Punkte gewesen, wie entsteht Neues? Ja, man begibt sich in eine Situation. Wir wohnten in Südaustralien, bei Adelaide, in einem Weinanbaugebiet und mit ganz viel Creeks. Also das sind wasserlose Flussbetten und sie haben dann nur dann Wasser, wenn es zu viel regnet. Es gibt in dem Sinne keine Überschwemmung in Australien, weil das Wasser immer abfließen kann. Aber wenn nichts regnet, dann ist es einfach nur eine Vertiefung. Ja, und da bin ich beispielsweise einfach nur unter Bäumen. Ich habe mal eine Stunde unter Bäumen gestanden. Ich habe meinen Schritten zugehört über dieses Papier, über die Blätter, die da runterfallen, diese gummiartigen, also Gumtrees heißt das im Englischen. Und dann diese ganz andere Vogelstimmenwelt, der habe ich zugehört. Und auf einmal merkte ich, wie stark diese Bäume sind für sich. Und irgendwie konnte ich auch profitieren von dieser Ausstrahlung, dieser Situation. Die war, hatte eine große Selbstverständlichkeit, die war klar, die war aber eben auch gut aufgeladen mit ihrer eigenen Energie. Und bis dahin habe ich immer gedacht, wie entsteht Neues? Ich würde auf das Neue kommen, wie man in einem Geschäft eine Kleidung anguckt und sucht und denkt, ach, ich brauche eine neue Hose und dann hat man so 14 Hosen, die man durchgewühlt hat. Alles nichts, nichts, nichts. Ich dachte also immer, das ist etwas, was ich sehe, was neu ist, was mich auch dann anschaut. Aber in der Tat, das Neue scheint beides zu brauchen. Es braucht nicht der Schaut, es braucht den Beobachter und es braucht das, was man beobachtet. Und erst in diesem Zusammenspiel des gegenseitigen Beobachtens entstand etwas für mich. Und das vermute ich im Moment, ist überhaupt der Anfang, der Boden, der Sutt, aus dem was Neues entstehen kann. Nicht, dass ich es jetzt schon wüsste. Mhm. Aber es war ein Forschungsstipendium, was wir bekommen hatten als Ensemble von der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen. Wir waren einen Monat da, wir waren auch im Outback und das heißt also 600 Kilometer ins Landesinnere. Da war gar nichts mehr, außer dem einzigen Haus, wo wir dann untergebracht waren. Ich war schon mehrmals da, ich kenne das und weiß, aber diese Enthaltsamkeit bringt dich dazu, permanent auf dich selbst zurückgeworfen zu sein. Und du fragst einfach, was mache ich jetzt? mache ich jetzt Schritte, mache ich jetzt eine Zeichnung, mache ich jetzt Töne, hole ich jetzt mein Monochord raus und mache einen Sound, lege ich mich nackt auf den Boden und gucke auf die Milchstraße in der Nacht, die über mir ist. Ich habe das Southern Cross so deutlich wie selten gesehen. Auch wir hatten die Mondfinsternis da und der Mond wurde rot. Und das ist dann in Australien der blutende Mond. Und wir hatten echt den Wecker gestellt nach 2 bis 4 Uhr, um das alles zu erleben. Und ich bin dazu gekommen, dass ich sagte, ich mache eine Klangplastik für keinen. Da ist ja keiner. Da war keiner außer uns dreien. Mhm. Das heißt, ich habe Papier, lange Entwurfsrollen genommen und habe die nur mit Steinen belegt. Und habe eine Form gefunden, das ist auf meiner Homepage drauf.
Ja, kannst du nochmal die Adresse deiner Homepage sagen?
Meine Adresse ist www.sistermans.eu, ja. Also mein Nachname sistermans.eu.
Ja.
Das ist die Homepage.
Da sieht man, dann kann man sich viele deiner Arbeiten
anschauen. Da kann man ganz viele meiner Arbeiten sich anschauen. Also das ist auch drauf unter dem Genre Klangplastik.
Ja.
Und das heißt dann eben Klangplastik für keinen. Mhm. Und was war? Es war ein leichter Wind und der Wind hat dieses Papier, dieses knisternde Papier auch gespielt. Und ich hatte Millionen Jahre, also das ist alles Millionen Jahre alte Steine, die da rumliegen, über die man auch dauernd läuft, draufgelegt, damit der Wind das Papier nicht wegbläst. Also ich habe auch eine Form gefunden, aber ohne zu zeichnen, ich habe sie spontan gefunden, ohne Überlegen, auch ohne Entscheidung, sondern gemacht. Ich war also ganz bei mir, ich war ganz da und nur da und habe an keinen anderen Menschen irgendwie gedacht oder jetzt könnte mal einer kommen und der sagt, wie er es findet. Das ist in dem Moment völlig nachrangig, nicht egal, aber es ist in dem Moment nicht wichtig, wenn etwas entsteht. Da bin ich ja selber derjenige, der mit entsteht quasi.
Mhm. Ja, interessant.
Das ist...
Wir werden ja jetzt gleich zum Ende langsam kommen und werden uns dann nochmal was anhören können. Wenn du jetzt vielleicht es genau umgekehrt machst, dass du zu dem, was wir gleich hören, uns vorher etwas sagst, damit wir vielleicht ein bisschen hören lernen, weil man hört nur, was man weiß oder man ist noch nicht so geübt mit dem Hören, dann ist das vielleicht mal eine ganz neue Reihenfolge gegen das, was du jetzt so gesagt hast, dass wir ganz frei und dass man jetzt mal ein bisschen was weiß und dann, dass sich das dann anhört und guckt, was es mit einem selbst macht.
Genau, das wäre der Weg eigentlich, würde ich auch sagen.
Ja.
Schauen, was es mit dem, der jetzt zuhört, was macht es mit Ihnen? Lassen Sie sich doch einfach mal alles los, was Sie wissen, was Sie kennen, was Ihnen gefällt, was Sie nicht möchten, was Ihnen schmeckt und was Ihnen nicht schmeckt. Einfach mal sein lassen. Überlassen Sie sich dem mal, was kommt. Und zwar, der Schluss ist ein Projekt, das ich zusammen mit der Videokünstlerin Helga Griffith realisiert habe. Sie hatte die Idee, mit wachsenden Pilzformationen auf dem Meeresboden zu arbeiten und die stellen Sie sich einfach vor wie so kleine Linien, die sich über den Boden so vorwärts bewegen und als würden sie irgendwas fressen wollen, also so sich ausbreiten von einer Linie aus werden es ganz viele Linien und der Umweltaspekt dieser Arbeit ist, dass sie mit Pilzen da, also mit Aufnahmen von diesem Wachstum von Pilzen gearbeitet hat, die einen Umwelt, wie soll ich sagen, einen Umwelt Einfluss haben, nicht nur können, sondern man weiß das mittlerweile und man arbeitet recht gezielt an der Verbreitung. Diese Pilze sind in der Lage, unser Plastik, was wir ins Meer hineinwerfen oder diese ganzen kleinen, soll ich sagen, wenn es zerfetzt ist, die Partikel, die dann auf den Meeresboden fallen, die werden von diesen Pilzen gegessen, gefressen. Und dieser Prozess des Fressens, diese Anverwandlung, nimmt den CO2-Gehalt des Plastiks weg. Und die sind in der Lage, das einfach zu wandeln in sich selbst. Und das wird jetzt sehr, sehr, sehr defektiv betrieben, auch in Forschungszusammenhängen, um einfach unsere Meere doch wieder gesünder zu bekommen. Und das ist ein fantastischer Aspekt des, der Wandlung, der Anverwandlung. Und was mich daran fasziniert hat, das ist jetzt ein 5-6 Minuten Video, was bei Vimeo zu sehen ist. Mhm. Das trägt den Titel Fungal Entanglement, also dieses, diese pilzartigen Verflechtungen. In der englischen Übersetzung ist es das. Und in diesem Klang können wir jetzt einfach mal ausschnittweise hineinhören.
Ja, sehr interessant. Wir verabschieden uns schon mal. Vielen Dank, Johannes, für dieses Gespräch.
Also ich danke natürlich sehr herzlich, weil das auch für mich ein besonderes Gespräch ist, weil es so viel Offenheit und so viel Zugewandtheit oder so viel Interesse auch markiert, dass ich doch sehr überrascht bin über unser gutes Zusammensein. Herzlichen Dank dafür.
Dankeschön. Ja, dann jeder soll das hören, was er hört jetzt.